Hier ist Zukunft anpacken, der Yara-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Wir zeigen, was die Landwirtschaft heute bewegt und morgen prägt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft anpacken. Ja, Bodenuntersuchungen sind für viele Landwirtinnen und Landwirte Pflicht. Aber vor allem können sie natürlich ein hilfreiches Mittel sein, um die Düngung zu steuern. So lassen sich durch Bodenanalysen eben Nährstoffmängel aufdecken und außerdem geben die Werte Aufschluss darüber, ob sich an der einen oder anderen Stelle nicht sogar Dünger einsparen lässt. Also durchaus ein wirtschaftlich interessanter Faktor. Heute schauen wir uns das Thema Bodenanalysen einmal ganz genau an und zwar mit Dr. Frank Lorenz. Er ist studierter Agrarwissenschaftler. Er hat zur optimalen landwirtschaftlichen Anwendung organischer Dünger geforscht und er leitet seit nunmehr über 20 Jahren die landwirtschaftliche Beratung bei der LUFA Nordwest mit dem Schwerpunkt Boden, Düngung und Precision Farming. Also ich würde sagen, der perfekte Ansprechpartner für dieses Thema. Herr Lorenz, herzlich willkommen.
Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf diesen Podcast.
Ja, viele Landwirtinnen und Landwirte sind ja verpflichtet, Bodenanalysen zu machen. Wann und was genau muss denn dann da untersucht werden?
Ja, müssen wir unterscheiden zwischen der Verpflichtung und dem, was vielleicht auch sinnvoll ist zu tun. Verpflichtet sind die Landwirte nur alle 6 Jahre, ihren Boden auf Phosphor zu untersuchen. Aber sinnvoll ist es, die Untersuchung in etwas kürzeren Abständen durchzuführen, etwa alle 3 Jahre oder im Rahmen einer Fruchtfolge und dann eben auch ein größeres Nährstoffspektrum zu untersuchen. Da gibt es zum einen die Grundnährstoffuntersuchung auf den pH-Wert und auf die Nährstoffe Phosphor, Kali und Magnesium. Das sind Makronährstoffe, die eben in größeren Mengen von den Pflanzen aufgenommen werden. Und besonders wichtig sind aber auch Mikronährstoffe, wie zum Beispiel Kupfer, Mangan, Bor und Zink. Die gehören zu den Mikronährstoffen, werden also nur in kleinen Mengen aufgenommen. Aber auch wenn einer von diesen im Mangel ist oder fehlen sollte, würde es zu Mindererträgen kommen. Von daher muss man diese auch beachten.
Vielleicht können wir auf diese Nährstoffe alle einzeln noch mal so ein bisschen eingehen. Also die Grundnährstoffe, warum sind die so besonders wichtig? Was haben die für Funktion und was passiert, wenn sie eben nicht in ausreichender Menge vorhanden sind?
Ja, Phosphor ist zum Beispiel sehr wichtig für den Energiestoffwechsel der Pflanze. Kalium von großer Bedeutung für den Wasserhaushalt, also jetzt gerade in diesen sehr wechselhaften Zeiten, die wir haben zwischen Trockenheit einerseits und vielleicht Wasserüberschuss auf der anderen. Insbesondere aber bei Trockenheit von großer Bedeutung. Und Magnesium ist letzten Endes ein zentraler Baustein des Chlorophylls, also des Moleküls, das die Sonnenenergie für die Pflanze zur Verfügung stellt. Aber so hat jedes dieser sogenannten essentiellen Nährstoffe eine besondere Bedeutung für den Stoffwechsel der Pflanzen. Phosphor, Kalium und Magnesium sind allerdings diejenigen, die neben Stickstoff und Calcium am meisten von den Pflanzen aufgenommen werden, also in den größten Mengen und deswegen natürlich auch entsprechend regelmäßig zugeführt werden, entweder im Rahmen einer Fruchtfolgedüngung oder eben auch jährlich. Das hängt vom Standort ab, aber auch natürlich auch von der Kultur oder ob organische Düngung zur Verfügung steht, die ja ohnehin jährlich verabreicht wird.
Jetzt haben Sie eben von den Mikronährstoffen gesprochen. Da gibt es ja so einige. Ich erinnere auch noch Kupfer, Zink, Mangan, Bor. Können wir da noch ein bisschen drüber sprechen? Wie sinnvoll ist das, da mal zu schauen?
Das ist absolut sinnvoll, denn diese Nährstoffe sind für die Pflanze, für den Stoffwechsel der Pflanze genauso wichtig wie die Makronährstoffe. Es ist halt so, dass die in geringeren Mengen gebraucht werden. Das geht in den Gramm- und unseren Kilogramm-Bereich. Aber man muss vielleicht auch nicht jede Fruchtfolge untersuchen. Aber so alle 6-7 Jahre ist es sicherlich sinnvoll, auch eine Untersuchung auf diese Nährstoffe durchzuführen. Denn wenn diese fehlen, haben wir letzten Endes ein ganz ähnliches Problem wie bei den Makronährstoffen. Eine Ausnahme ist vielleicht das Bor, das wird auch leicht mal verlagert, vor allen Dingen auf leichten Standorten. Hier könnte die Untersuchung durchaus auch mal öfter stattfinden, damit man sicher sein kann, dass die Versorgung auch ausreichend ist. Insbesondere wenn es um Pflanzen geht, die eben bohrbedürftig sind, wie zum Beispiel Zuckerrüben oder Raps.
Okay, also eben auch nach den einzelnen Kulturen da ein bisschen schauen.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, sagen wir mal in einer Fruchtfolge, in der Hackfrüchte auch vertreten sind, wie zum Beispiel eben Kartoffeln oder Zuckerrüben, ist es sicherlich sinnvoll, die Bodenuntersuchung direkt vor diesen Kulturen vorzunehmen, weil diese natürlich erstmal einen großen Bedarf haben und weil es sich natürlich auch rechnet, weil natürlich der Deckungsbeitrag dort auch höher ist als zum Beispiel bei Getreide.
Hm. Nun sind 3 oder 6 Jahre ja zwar häufig rum oder häufig schnell rum, aber doch nicht so schnell rum, dass man sagen könnte, okay, das gehört ja zum Alltag einer Landwirtin oder eines Landwirts. Vielleicht können wir daher diesen Weg der Bodenuntersuchung noch einmal durchgehen. Was passiert denn dann eigentlich auf meinem Hof?
Ja, in der Regel würde der Auftrag an einen Probenehmer gehen. Es gibt natürlich auch Landwirte, die selber Bodenproben ziehen, was sicherlich auch sehr interessant ist, weil man dann natürlich seine Flächen auch nochmal vielleicht etwas näher kennenlernt als von der Höhe eines Schleppers. Aber der übliche Weg ist doch, dass man einen Probenehmer beauftragt. Das sind ja auch Profis, die sich gut auskennen. Da hat sich allerdings in den letzten Jahren ganz viel getan, muss man sagen. Denn wenn man Bodenproben zieht, sollte man ja auch besonders auf die Eigenschaften des Standorts achten. Wir haben eben nun mal viele Schläge, auf denen es auch unterschiedliche Bodenarten gibt. Und unterschiedliche Bodenarten stellen den Pflanzen Nährstoffe auch in unterschiedlichen Mengen zur Verfügung, dass sie sie unterschiedlich speichern oder auch unterschiedlich abgeben können. Das muss man bei der Düngung auch berücksichtigen. Es geht hier mehr oder weniger um das Thema teilflächenspezifische Düngung. Und selbst wenn man jetzt nicht gezielt mit GPS über den Acker fährt, um zu düngen, ist es wichtig zu wissen, wo könnte eventuell auf einem Schlag Nährstoffe fehlen oder wo könnten sie auch in großer Menge da sein, sodass man dort eben Dünger dann einsparen kann. Sie hatten das in Ihrer Einleitung ja auch entsprechend erwähnt. Deswegen steht eigentlich vor der Probenahme durch den Probenehmer die Probenahmeplanung. Das heißt, man muss sich erst überlegen, wo auf dem Schlag sollen die Proben in welcher Weise genommen werden. Wenn es kleine Schläge sind, sagen wir nicht größer als 3 bis 4 Hektar, macht man häufig nur eine Probe. Wenn große Unterschiede da sind, sollte man einen solchen Schlag vielleicht auch teilen. Aber größere Schläge sollten auf jeden Fall gezielt unterteilt werden. Das ist natürlich auch deshalb wichtig, weil wenn wir jetzt einzelne Einstiche machen, um die nachher zu einer Mischprobe zusammenzufügen, ist ja auch so ist, dass der räumliche Zusammenhang bei sehr großen Schlägen zwischen den einzelnen Einschlägen verloren geht. Und dann kann ich auch gleich würfeln, bevor ich das Bodenuntersuchungsergebnis dann in die Hand nehme. Es ist wichtig, wirklich gezielt zu beproben. Und die Beprobung nach Bodenart ist einmal wichtig oder auch nach Relief, wenn ich zum Beispiel eine Kuppe habe, einen Hang und die Senke. Dort finden wir meistens unterschiedliche Nährstoffgehalte im Boden, allein schon vielleicht erosionsbedingt. Auch da ist es wichtig, zum Beispiel zu differenzieren. Und diese Planung sollte vorher mit dem Probenehmer durchgeführt werden, möglichst sogar am Computer, vor einem Bildschirm, an einer Hand einer Karte, damit man genau sagen kann, wie die Fläche unterteilt werden soll für eine möglichst ganzflächige Betrachtung des Schlages.
Gibt mir als Landwirt ja auch die Möglichkeit an Stellen, wenn ich nun meinen Schlag ganz gut kenne, wo ich das Gefühl habe, da läuft es irgendwie jedes Jahr nicht vernünftig, zu gucken, was ist da eigentlich, vielleicht kann ich da direkt was verbessern, ne?
Ja, definitiv. Das ist sogar eine ganz wichtige Maßnahme. Man sollte, wenn man sich so einer Problemfläche nähert, auch berücksichtigen, dass man eben nicht nur von dieser Fläche die Proben zieht, sondern von einer benachbarten Teilstück, wo die Wachstumsverhältnisse gut sind. Denn nur dann kann man das tatsächlich vergleichen. Und häufig, gerade wenn die Pflanzen im Wachstum sind, macht es Sinn, zusätzlich noch auch eine Pflanzenanalyse auf eben diese Nährstoffe durchzuführen, um zu vergleichen zu können, ob hier Probleme auch in der Nährstoffaufnahme sind. Manchmal ist es ja so, dass der Boden mit Nährstoffen gut versorgt sind, dass es aber andere Probleme gibt, dass zum Beispiel der Boden verdichtet ist, die Pflanzen nicht gut genug wurzeln können, den Wurzelraum sich nicht erschließen können oder ähnliches mehr.
Ganz praktisch, wann kümmere ich mich denn eigentlich am besten darum? Ich meine, wenn ich gerade Dünger aufgelegt habe, dann kann das so eine Probe auch verfälschen letztlich, oder? Also gibt es einen guten Zeitpunkt?
Ja, Frau Blanken, da haben Sie völlig recht. Also direkt nach einer Düngung sollte man niemals Bodenproben ziehen, mindestens 6 bis 8 Wochen vergehen lassen, denn Düngemittel haben in der Regel große Anteile an wasserlöslichen Anteilen der jeweiligen Nährstoffe und diese verbinden sich mit der Zeit mit dem Boden und das dauert eben eine Weile. Und wenn ich zu früh die Proben nehme, werden mir zu hohe Gehalte vorgegaukelt. Das geht nicht. Optimal ist eigentlich eine Bodenuntersuchung vor der Kultur, die, sagen wir mal, den größten Anspruch hat. Das hatten wir vorhin schon gesagt. Aber wichtig wäre auch, das natürlich dann zu machen, wenn auch die Zeit dafür da ist und es nicht so sehr drängt. Also kurz im Frühjahr zum Beispiel vor der Aussaat von Zuckerrüben ist es vielleicht etwas zu hektisch dann und bis das Untersuchungsergebnis dann da ist, kann ja auch noch einen Moment dauern. Also das sollte man in einer Zeit machen, wo weniger Stress ist, auch für die Probennehmer. Und das ist zum Beispiel jetzt gerade günstig, nach der Getreideernte bis in den Herbst hinein oder vor der Bestellung noch. Raps ist ja jetzt zum Teil schon bestellt, aber Getreide eben noch nicht. Und da kann man den Zeitraum nutzen, um auf den Stoppelflächen die Bodenproben zu ziehen.
Und dann kommen die Proben ja ins Labor. Da gibt es dann ein Verfahren, womit dann eben Untersuchungsergebnisse hergestellt werden. Und dann bekomme ich dann später ja die Untersuchungsergebnisse. Was muss ich dazu denn ganz dringend wissen, wenn ich dann diesen Bogen habe? Was erwartet mich da?
Ich würde vielleicht ganz gerne nochmal vor etwas vorwegnehmen. Mhm. Und zwar, wenn man die Probennahme selbst macht. Das kommt ja auch vor und da können auch Fehler passieren. Der Probennehmer kennt das natürlich, aber vielleicht ist es dem einzelnen Landwirt oder einzelnen Landwirte nicht so sehr bekannt. Wichtig ist, dass man erstmal von die Probennahmetiefe so tief macht, wie man in der Regel den Boden bearbeitet. Es gibt natürlich auch Landwirte, die den Boden sehr flach bearbeiten. Und da sollte man doch etwas tiefer einstechen, und zwar etwa bis dahin, wo zum Beispiel früher die Bearbeitungstiefe war oder wo man einen durchwurzelten Bodenraum findet, damit man hier eine repräsentative Probe kriegt. Denn wenn man hier nicht tief genug einsticht, dann kann es sein, dass einem auch zu hohe Nährstoffgehalte vorgegaukelt werden. Denn zum Beispiel Phosphor wird im Boden nur sehr langsam verlagert und würde dann einen zu hohen Gehalt in der obersten Bodenschicht aufweisen. Wichtig ist auch, etwa 15 bis 20 Einstiche pro Probe zu nehmen, die Probe im Anschluss gut zu homogenisieren, zu mischen. Vor allen Dingen, wenn man eben nicht die ganze Probe einsteckt, sondern nur einen Teil davon, muss man die sehr gut mischen, damit tatsächlich die Probe auch natürlich repräsentativ ist für die Einstiche, die man da genommen hat. Das wollte ich einfach nur mal vorwegnehmen, weil ich das für wichtig halte.
Ja, danke, sehr gut.
Ja, was passiert im Labor? Im Labor wird die Probe aufbereitet. Sie wird dann vor allen Dingen geschüttelt mit einer milden Säure. Das ist zum Beispiel bei Phosphor und Kali, Calcium, Acetat, Laktat. Und beim pH-Wert, der wird in einer Calciumchloridlösung gemessen. Und die Proben kommen anschließend in ein Messgerät, werden dort vermessen. Und ein Ergebnis entsteht. Das sind normalerweise Angaben in Milligramm pro 100 Gramm Boden bei den Makronährstoffen oder in Milligramm pro Kilogramm bei den Mikronährstoffen oder eben der pH-Wert, der in pH-Einheiten angegeben wird. Das findet man dann auf dem sogenannten Prüfbericht wieder, der einem von dem Labor zur Verfügung gestellt wird. Es hat sich aber auch eingebürgert, eben nicht nur die Milligrammwerte zu betrachten, sondern um die ganze Sache zu vereinfachen, gibt es für die Nährstoffe und auch für den pH-Wert eine sogenannte Gehaltsklasseneinteilung. Hier hat man sich einfach zunutze gemacht, dass man mit einer gewissen Vereinfachung sehr schnell sehen kann, wo liege ich eigentlich mit meiner Nährstoffversorgung. Das Schema wurde vom Verband der LUFAs in Deutschland entwickelt und funktioniert eigentlich ganz einfach. Es sind 5 Buchstaben, A, B, C, D, E. Und anstrebenswert ist immer die Gehaltsklasse C. Wenn ich mit meinen Nährstoffen in Gehaltsklasse C bin, dann muss ich praktisch nur die Nährstoffe ersetzen, die durch die Kulturen, durch die Ernte, durch das Erntegut von dem Acker entfernt werden. Und finde ich mich in den Gehaltsklassen A und B, dann bin ich in einer Mangelsituation. B ist sozusagen leichter Mangel und A ist schon ein ganz gravierender Mangel. Da muss ich dann mehr Nährstoff einsetzen, um mich wieder in der Gehaltsklasse C zu nähern. Das heißt, da ist der Aufwand dann höher, wenn mal die Gehalte so tief abgesunken sind. Düngebedarf ist höher. Anders ist in den Gehaltsklassen D und E. Bei D habe ich schon eine sehr gute Versorgung. Das heißt, ich muss in der Regel nur noch etwa die Hälfte dessen düngen, was durch die Pflanzen vom Acker abgefahren wird. Und E bedeutet, ich benötige gar keine Düngung mehr. Der Boden ist so gut mit Nährstoffen versorgt, dass keine Düngung mehr an dieser Stelle zumindest erforderlich ist.
Und dann gibt es ja noch die Düngeempfehlung.
Die Düngeempfehlung gibt es dann separat dazu, denn zu jedem Milligramm Wert gehört in der Regel auch eine Düngeempfehlung. Und die Düngeempfehlung richtet sich natürlich nach der Bodenart zum einen, aber natürlich auch nach der Bedürftigkeit der jeweiligen Kulturen. All das wird letzten Endes in der Düngeempfehlung berücksichtigt, indem zum Beispiel von den Bodenarten gewisse Klassen gebildet werden, leicht für leichte, mittlere und schwere Böden. Und dann entsprechend der Kulturen, die angebaut werden, wird der entsprechende Düngebedarf ausgegeben. So hat zum Beispiel Zuckerrüben und Kartoffeln einen höheren Kaliumbedarf als Winterweizen und das wird dabei berücksichtigt. Dieser Düngebedarf wird dann sozusagen in Reinnährstoff angegeben, in Kilogramm pro Hektar und der Landwirt kann das dann praktisch in das Düngemittel umrechnen, das er dann entsprechend anwenden wird.
Also eigentlich eine ganz konkrete Handlungsempfehlung.
Eine ganz konkrete Handlungsempfehlung, dafür gibt es ja auch entsprechende Software, mit der man das zum Beispiel auch dann kalkulieren kann. In der Ackerschlagkartei, das funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist sozusagen ein geschlossenes System, das man da nutzen kann. Das heißt, diese Düngeempfehlung würde man in der Regel nicht immer 1:1 umsetzen, denn der Landwirt muss ja noch eine Düngeplanung machen. Das heißt, er wird bei seiner Düngeplanung berücksichtigen, wie viele Nährstoffe kommen zum Beispiel aus den Ernteresten des Vorjahres. Stroh zum Beispiel liefert relativ viel Kalium nach oder das Rübenblatt, wo eben auch noch Phosphor mit enthalten ist. Und er wird auch berücksichtigen, dass er, wenn er zum Beispiel organische Dünger hat, wie zum Beispiel Gülle oder Mist, die Nährstoffe, die da mitgeliefert werden, müssen natürlich auch davon abgezogen werden. Wenn all das abgezogen ist, entsteht dann nur sozusagen der Bedarf, der noch mineralisch nachgedüngt werden kann.
Jetzt, wenn man ja eben dieses Ergebnis letztlich bekommt und dann eben sieht, das und das ist die Düngeempfehlung, fragt man sich ja, wie kommt man denn darauf? Vielleicht machen wir noch einmal so einen ganz kleinen Hintergrundgedanken dazu. Die sind ja nicht einfach außer Luft gegriffen, diese Düngeempfehlung. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was zu sagen, wie die zustande kommen.
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, Frau Blanken. Denn häufig ist das in der Praxis gar nicht so sehr bekannt. Es ist tatsächlich so, dass gerade von Seiten der öffentlichen Beratung, teilweise aber auch von Unternehmen, relativ viele Düngungsversuche durchgeführt werden im ganzen Land, um eben genau diese Empfehlungen, die wir nachher in unseren Düngungsempfehlungen wiederfinden, zu generieren. Normalerweise muss man das so machen, wenn man Düngungsversuche anlegt zu einem bestimmten Nährstoff, dass man das auf unterschiedlichen Standorten macht, also auf unterschiedlichen Bodenarten, aber auch bei unterschiedlichen Nährstoffgehalten des Bodens. Man muss da eine relativ große Bandbreite von ganz arm bis ganz reich sozusagen abbilden können. Und das ist natürlich ganz wichtig bei den unterschiedlichen Kulturen. Dazu kommt noch, dass diese Versuche über möglichst viele Jahre durchgeführt werden müssen. Denn Sie wissen ja, in der Landwirtschaft haben wir sehr unterschiedliche Witterungsbedingungen von Jahr zu Jahr. Und um das herausarbeiten zu können, unter welchen Bedingungen was wie wirkt, ist auch das nötig. Also es steht ein relativ großer Aufwand dahinter, um diese Düngungsempfehlung tatsächlich regional auch zu gewinnen. Und jedes Bundesland hat dann seine Stellen, sei es bei der Landwirtschaftskammer oder eben bei den Landesanstalten, die diese Versuche durchführen und auch auswerten und natürlich auch die Düngungsempfehlungen immer mal wieder anpassen.
Die Lufa Nordwest ist ja das akkreditierte Dienstleistungslabor der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Es gibt ja seit Jahren auch alternative Analysen so auf dem Markt, also wie die Mektose nach Kinsey. Können Sie vielleicht dazu noch mal ein bisschen Ihre Einschätzung geben?
Ja, kann ich gerne tun. Diese Methoden fußen in der Regel auf einem etwas anderen Sichtweise der Dinge. Die stellen vor allen Dingen die Verhältnisse der Nährstoffe zueinander in den Vordergrund. Das heißt also, es soll für Calcium, Kalium, Magnesium, aber auch für Natrium und letzten Endes die Bodensäure, den Wasserstoff, optimale Verhältnisse zueinander eingestellt werden, wobei Calcium dann das dominierende Element ist und Kalium und Magnesium dann in etwas geringeren Verhältnissen, meist in einem Verhältnis von 65 zu, sagen wir mal, zu 15 zu 10 oder so und der Rest wird dann von den anderen Elementen abgedeckt. So soll das dargestellt werden. Es bezieht sich also erstmal noch nicht so sehr auf Phosphor, sondern vor allen Dingen eben auf die sogenannten Kationen, auf die positiv geladenen Nährelemente. Und wir haben festgestellt in eigenen Versuchen, aber es gibt auch weltweit viele Untersuchungen dazu, dass diese Nährstoffverhältnisse in ganz weiten Grenzen keinen Effekt auf den Ertrag haben. Zudem sind diese leider nicht an Feldversuchen geeicht worden. Also Versuche, die das gemacht haben, kommen eben nicht dazu Ergebnissen, die sagen, okay, das ist nun völlig anders. Wichtig ist für unsere Verhältnisse, wir leben ja nun hier in einer Region, wo wir mit das höchste Ertragsniveau weltweit haben. Das bedeutet, wir haben natürlich auch einen hohen Nährstoff Bedarf, hohe Nährstoffaufnahme durch die Pflanzen. Und das wird in diesen Systemen relativ wenig berücksichtigt. Das heißt, auch wenn das Nährstoffverhältnis stimmt, heißt das noch lange nicht, dass auch genügend Nährstoff da ist. Und für uns ist letzten Endes beides wichtig. Wir berücksichtigen natürlich sogar in unseren Düngeempfehlungen die Nährstoffverhältnisse. Denn wenn sie bei allen Nährstoffen in der Gehaltsklasse C sind, wie wir das vorhin besprochen haben, dann sind auch die Verhältnisse der Nährstoffe zueinander sicherlich optimal. Es gibt ja Situationen, wo es tatsächlich Probleme geben kann, zum Beispiel bei Kalium und Magnesium, das sind sogenannte Antagonisten. Das heißt, das eine kann die Aufnahme des anderen behindern. Wir kennen das sehr gut vom Grünland, gerade im zeitigen Frühjahr tritt das häufig mal auf, dass Kalium gegenüber Magnesium von den Pflanzen bevorzugt aufgenommen wird und dann Magnesium eher im Mangel ist in den Pflanzen. Und dieser Effekt wird zum Beispiel bei uns berücksichtigt, indem bei relativ hohen Kaliumgehalten die Magnesiumdüngeempfehlungen automatisch hochgesetzt werden. Es ist also nicht so, dass wir das gar nicht berücksichtigen würden, aber eben nur da, wo es tatsächlich sinnvoll ist.
Haben Sie noch eine ganz konkrete Empfehlung an Landwirtinnen und Landwirte?
Aus meiner Sicht ist es wichtig, wenn man schon relativ viel Geld für die Bodenuntersuchung ausgibt, und diese Untersuchungen sind ja sehr teuer, wäre es aus meiner Sicht sinnvoll und wichtig, dass man eher bei der Bodenuntersuchung, wie wir sie nach dem sogenannten Vor-de-Lufa-Verfahren, Vor-de-Lufa-Schema machen, das Geld lieber dafür ausgibt, die Flächen besser in Teilflächen einzuteilen und lieber etwas mehr Untersuchungen zu machen, um ein genaues Bild zu bekommen. Man glaubt nicht, wie unterschiedlich die Nährstoffgehalte innerhalb eines Schlages variieren können. Das ist wichtig, und vielleicht auch mal ein bisschen Geld ausgeben für die Pflanzenanalyse, denn die hat in Deutschland bisher noch keinen so hohen Stellenwert, aber nach meiner Erfahrung kann man dabei unheimlich viel lernen, wie die Pflanzen auf dem Schlag auf das jeweilige Nährstoffangebot reagieren. Und es wird ja auch immer wichtiger, gerade im Hinblick auf die Erhöhung der Nährstoffeffizienz, auch der Stickstoffeffizienz. Das ist letztens ein Thema, das wir noch gar nicht berücksichtigt haben. All das, was wir bisher besprochen haben über Nährstoffe, bedeutet ja letzten Endes auch, dass wenn wir alle Nährstoffe optimal düngen, dass natürlich auch dann der Stickstoff, der ja nicht zu den Verfahren gehört, die wir gerade heute besprechen, auch wesentlich effizienter genutzt werden kann. Also aus meiner Sicht auch ganz wichtig. Und da sollte, wenn der Landwirt investieren möchte, sicherlich die Investition hingehen. Und da bin ich mir sicher, dass er auch einen entsprechenden Ertrag haben wird.
Was dann eben natürlich auch im Endeffekt wieder einen wirtschaftlichen Vorteil hat, wo man sagen kann, dass sich eine gute Bodenanalyse wieder schnell amortisieren wird.
Ja, das ist völlig richtig. Das gehört ja auch letzten Endes dazu. Aber Bodenuntersuchung an sich ist ein sehr preiswertes Betriebsmittel, mit dem man letzten Endes einen großen Hebel haben kann. Die Ausgaben für Düngemittel betragen ja meistens einige 100 Euro pro Hektar, gerade im Ackerbaubetrieb, der jetzt keine Tierhaltung hat. Und dagegen ist die Bodenuntersuchung relativ günstig und man kann da sehr schnell das Geld, was man dafür ausgegeben hat, wieder reinholen.
Das nehmen wir als Schlusswort. Herr Lorenz, vielen herzlichen Dank für die ganzen Informationen zum Thema Bodenanalyse.
Sehr gerne.
Und wir möchten zum Ende bereits in dieser Folge einmal auf die Agritechnica aufmerksam machen. Die Weltleitmesse für Landtechnik findet vom 12. bis 18. November in Hannover statt. Und auch Yara ist selbstverständlich mit dabei in der Halle für Agrarsoftware und Technik für Precision Farming. Das ist Halle 8 und zwar Stand A03 dort. Und wenn ihr euch ein bestimmtes Thema in diesem Podcast wünscht, dann gilt wie immer, schreibt uns eure Vorschläge an podcast@yara.com und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Zukunft anpacken, der Yara-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Weitere Informationen auf yara.de.